Guten Morgen. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert über das Thema Räume. Was sollen wir denn darüber predigen? Und vielleicht habt ihr dann gelesen, naja, also Orte der Gottesanbetung, okay, da kann man was draus machen. Das ist schon eher so ein bisschen auch ein Thema für den CT. Räume machen ja was mit einem. Es gibt Räume, die Selbstverständnis ausdrücken. Okay, also ihr stellt euch jetzt einfach hier vor, ein schönes Bild, der Spiegelsaal in Versailles. Habt ihr alle schon gesehen? Oh! Spiegelsaal in Versailles, natürlich ein irre Ausdruck von Macht, von Herrschen. Jeder, der da reinkam, sollte so dermaßen beeindruckt sein, dass er sich selbst so klein fühlt vor dem riesigen König Ludwig XIV. Aber nicht nur in weltlichen Räumen ist das so, auch in sakralen Räumen ist das so, beispielsweise Barockkirchen. Oh. Barockkirchen wurden extra so opulent ausgestattet, um die Schönheit des Glaubens darzustellen, und zwar im Gegenzug zu diesen schrecklich schlichten Protestanten und Calvinisten, die ja gar nichts in der Kirche haben. Da hat man auch schon ein Selbstverständnis und etwas anderes wieder ausdrücken wollen. Es gibt Räume der Kontemplation, wie beispielsweise unsere kleine Kapelle, wenn man da drüben reinkommt, die Schlichtheit. Ja, okay, dürft ihr dann nachher sagen. Habe ich jetzt kein Bild? Nee, das war falsch. Da kann man zur Ruhe kommen. Räume, wo man einfach merkt, hier habe ich das Gefühl, hier kann ich Gott begegnen. Schon früh fanden christliche Gemeinden ihren Gottesdienst als das Kostbarste, was sie als Gemeinschaft überhaupt haben. Und deswegen errichteten sie kostbare Räume dafür. Ihre Kirchen, ihre Versammlungssäle. Und für uns als CT, die wir ja aus einer schlichten protestantischen Tradition kommen, sind Räume aber auch wichtig. Das Christhaus ist für uns ein Identifikationspunkt. Von außen eher unansehnlich, aber innen pfiffig, modern, voller Technik und voller geistlichem Leben. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, so können wir uns selbst gut darstellen und vorstellen. Und da ist der Gedanke jetzt nicht weit, wie wird uns der Umzug in den Lokschuppen beeinflussen oder verändern? Manche CTler fanden den ja schon seit über 10 Jahren so ein attraktives Gebäude, dass man darin Gottesdienst feiern könnte. Eine interessante Location, nicht seelenlos wie beispielsweise so ein ausgeräumter alter Obi-Laden, wo man auch viel Platz hätte, da wollte keiner rein. Aber in so einen Lokschuppen, der hat was. Da können wir uns das vorstellen. Wir merken, das macht irgendwie schon was mit uns. Als sich jetzt die Gelegenheit bot, waren die meisten gleich Feuer und Flamme für die Idee, wir könnten ja in den Lokschuppen umziehen, weil das hier einfach zu eng wird. Auch wenn die Rahmenbedingungen anders sind und ich würde sagen, für uns viel besser als zu Beginn gedacht, steht vielleicht doch für manchen von euch noch eine ganz konkrete Frage im Raum, nämlich können wir eigentlich ruhigen Gewissens Gottesdienst in einem großen Saal feiern, der unter der Woche für alle möglichen Veranstaltungen frei ist? Wer weiß, vielleicht findet am Samstagabend ja ein Besäufnis da statt und wir sollen am Sonntag da Gottesdienst feiern. Also ich glaube das jetzt nicht unbedingt, aber es ist ein Gedanke, der könnte einen ja bewegen. So, Lokschuppen? Ah, sehr gut. Ich möchte mit euch jetzt so ungefähr 15 Minuten durch die Bibel gehen und der Frage nachgehen, was sind eigentlich die richtigen Räume? Ich kann sagen, was sind die richtigen Rahmenbedingungen für die Anbetung Gottes? Da gehen wir zunächst mal in die Urgeschichte. Jetzt kann ich den Text zeigen. Ja. Ur- und Vätergeschichte am Anfang der Bibel, 1. Mose 8, ab Vers 16 lesen wir: Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. So ging Noah heraus. Und dann baute er Gott gleich einen Altar und opferte da Tiere drauf. Oder später bei Abraham. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Oder 1. Mose 22. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham einen Altar. Das war die Geschichte mit der Fastopferung Isaaks. Also, Noah baut dort einen Altar, wo er strandet mit seiner Arche. Abraham baut einen Altar, wo Gott ihm erschien. Und er baut woanders einen Altar, weil er jetzt Gott anbeten will. Irgendwo anders eben. Wir erkennen also schon ganz am Anfang der Bibel, da wo Menschen Gott begegnet sind oder da wo sie bereit waren, Gott anzubeten oder wo Gott sagte, da baust du einen Altar, da bauten sie dann einen. Die geografische Lage war nie ein Argument. Ein Altar war wie ein Anker, den man aus verschiedensten Gründen an den verschiedensten Stellen auswarf, um an genau dieser Stelle Gott anzubeten. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Die Geschichte schreitet fort und Gott wählt schließlich Salomo aus, um den zentralen Ort für seine, also für Gottes Anbetung zu bauen. Tempel Jerusalem, der erste Tempel, ist ja kleiner gewesen als der zweite. Ganz interessant ist, was da passiert ist, als Salomo den Tempel eingeweiht hat. Da gab es nicht nur eine ganz feierliche Zeremonie, sondern da gab es offensichtlich auch eine Lobpreisband, die so irre performt hat, dass das hier auch nochmal ausgedrückt wurde. Und das war aber nicht alles, sondern plötzlich kam Gott in ganz unglaublicher Intensität in diesen Raum. Im zweiten Buch Chronik heißt es, die levitischen Sänger Asaf, Heman, Jedutun, ihre Söhne und Brüder standen alle in Byssus gekleidet, das habe ich jetzt hier in feiner Leinwand gekleidet, mit Zimbeln, Harfen und Zittern an der Ostseite des Altars. Bei ihnen waren 120 Priester, die auf Trompeten bliesen. Es kam wie aus einem Mund, wenn die Trompeter und Sänger gleichzeitig zum Lob und Preis des Herrn sich vernehmen ließen. Also das war richtig sauber einstudiert, wie aus einem Mund. Als sie mit ihren Trompeten, Zimbeln und Musikinstrumenten einsetzten und den Herrn priesen, er ist gütig, denn seine Huld währt ewig, erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Die Priester konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und wenig später geschah gleich nochmal dasselbe, nämlich als Salomo ein ganz, ganz langes und tiefes Einweihungsgebet gesprochen hatte, heißt es dann, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Und alle Israeliten sahen das Feuer herabfallen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Hause. Und sie fielen auf ihre Knie mit dem Antlitz zur Erde aufs Pflaster und beteten an und danken dem Herrn, dass er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewiglich währt. Da war was, das hat die Leute zutiefst berührt, ja geradezu umgehauen. Die sahen förmlich Gottes Gegenwart über dem Tempel, die Priester im Tempel. Diese Herrlichkeit, und in dem Wort schwingt auch die Bedeutung oder die Ehre Gottes mit, die erfüllt jetzt also den Tempel, und die Israeliten durften wissen, da ist Gott. Gott hatte versprochen, ich will meinen Namen im Tempel wohnen lassen. Und das war Symbol dafür, dass nicht Gott komplett nur im Tempel wohnt, aber dass er da ist, dass er präsent ist. Und wenn du zum Tempel kommst, dann weißt du hundertprozentig, da treffe ich Gott. Wenn du sagst, ich weiß auch nicht, wo soll ich denn hingehen, vielleicht hier oder da, vielleicht ist er da, aber wenn ich zum Tempel gehe, da ist er. Da treffe ich Gott. Seine Herrlichkeit erfüllte den Raum. Der Begriff der Herrlichkeit Gottes heißt im Jüdischen Kabod. Später im Judentum nannte man das auch die Shechina, die göttliche Gegenwart. Interessanterweise ist die Shechina heute im Judentum die weibliche Seite Gottes. Finde ich spannend. Könnte man eine extra Predigt drüber machen. Die Herrlichkeit Gottes zog in den ersten Tempel ein. Der wurde dann zerstört. Es wurde ein zweiter Tempel gebaut. Und bevor der gebaut wurde, hatte Hesekiel eine Vision. Und da heißt es, das Bild, der Text fehlt jetzt, aber ist egal. Ich lese ihn euch vor. Hesekiel 43. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten und brauste, wie ein großes Wasser braust. Und es ward sehr Licht auf der Erde von seiner Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit des Herrn kam hinein in das Tempelhaus durch das Tor, das nach Osten liegt. Die Herrlichkeit Gottes erfüllte wiederum den Tempel, so hören wir in der Vision von Hesekiel. Es war der zweite Tempel. Inzwischen haben wir ja keinen Tempel mehr da. Der Felsendom, der islamische Felsendom, steht auf dem Tempelgebiet. Aber wo ist denn jetzt die Herrlichkeit Gottes, wenn sie nicht mehr in diesem Raum ist? Was ist passiert? Offensichtlich kann sie ausziehen und einziehen, haben wir gehört. Ich weiß nicht, ob es im Judentum allgemein gut ist, aber in der jüdischen Orthodoxie weiß ich von einer Gruppe, die sagen, die Herrlichkeit Gottes ist aus dem Tempel ausgezogen. Zuerst Richtung Ölberg und dann noch irgendwo weiter ins Kidrontal. Und wisst ihr, wo sie heute von dieser Gruppe verortet wird? In Brooklyn. Ja, ohne Witz. Es gibt tatsächlich die gar nicht so kleine orthodoxe Gruppierung, die Chabad-Bewegung. Und die glaubt das, weil Rabbi Menachem Mendel Schneerson, das ist er, ein ganz, ganz begnadeter Rabbi war. Der ist 1994 gestorben. Der lehrte, der war so berühmt, hatte so viel Anfragen, dass selbst John F. Kennedy mal bei ihm vorbeikam und weil er sich nicht angemeldet hat, wurde er abgewiesen, kam gar nicht vor zum Rabbi. Und aus Anlass seines 80. Geburtstags 1983 wurde in den USA der nationale Tag der Erziehung, der Education Day, wurde auf den Geburtstag von Rabbi Schneerson gelegt. Also das ist schon was. Also der hat da wirklich Einfluss gehabt. Rabbi Schneerson, der hat sehr viel über den künftigen Messias gelehrt. Und als man ihn fragte, ob er denn selbst der Messias sei, hat er nie darauf geantwortet. Deswegen vermuten seine Anhänger, dass Rabbi Schneerson der Messias war. Und eigentlich warteten sie darauf, dass er sofort, wenn er stirbt, aufersteht. Das ist nicht passiert. Aber dennoch, noch viele glauben, der Rabbi Schneerson ist der Messias. Wie auch immer, ich glaube das nicht. Ich finde, da gibt es auch noch interessantere und für uns Christen wichtigere Ansätze zur Frage, wo denn heute Gottes Herrlichkeit, wo seine Kabot ist. Und damit sind wir tatsächlich immer noch auf der Spur der Frage, wo beten wir denn Gott am besten an? Guido und Roland haben in dem tollen Buch Faszination Jesus, es steht einmal draußen, ich habe es euch schon mal empfohlen, ich empfehle es immer wieder, weil es so gut ist, da auch eine ganz interessante Geschichte ausgegraben, nämlich der römisch-jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der ist 37 oder 38 nach Christus geboren, der schreibt, dass es Augenzeugen dafür gab, dass in Jerusalem am Pfingstfest, das war ja erstmal nur ein jüdisches Fest, die Priester nachts im Tempel eine Bewegung und ein Getöse wahrgenommen hätten und danach einen vielfältigen Ruf, lasst uns von hier fortgehen. Und der römische Historiker Tacitus schreibt was Ähnliches. Tacitus schreibt, es waren Wunderzeichen eingetreten, am Himmel sah man Heerscharen im Kampfe aufeinanderstoßen, rotleuchtende Waffen und in einem plötzlichen Feuer der Wolken den Tempel aufleuchten. Mit einem Schlag öffneten sich die Tore des Tempels und man vernahm eine übermenschliche laute Stimme, die Götter ziehen aus. Zugleich spürte man die gewaltige Bewegung eines Auszugs. Weder Josephus noch Tacitus geben an, in welchem Jahr das geschehen ist, aber das Öffnen der Tempeltore, die ja so riesig waren, dass sie von mehreren Männern aufgeschoben und wieder zugeschoben werden mussten, das findet sich auch im Talmud. Dort finden wir jetzt sogar eine genaue Zeitangabe, nämlich es fand statt 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels. Und das war im Jahr 30 nach Christus. Und das fand zum Pfingstfest statt. Und das war genau das Pfingstfest, an das wir aus der Bibel kennen, als Gott seinen Geist auf die Menschen ausgoss, sodass wir sogar außerbiblische Zeugnisse haben, was hier passiert ist. Die Herrlichkeit Gottes wanderte aus dem Tempel aus, so deute ich das. Und Gott hat sie von dem einen engen Ort weggenommen und er hat sie ausgegossen über alle seine Kinder. Die Herrlichkeit Gottes wohnt nicht mehr nur im Tempel, sondern sie wohnt bei uns durch den Heiligen Geist. In Johannes 2, Vers 20, nach der Tempelreinigung, sagt Jesus, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und in Johannes 4 sagt er bei der Frau am Brunnen, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus nennt sich also selbst den Ersatz für den jüdischen Tempel. Er ist der Ersatz des Tempels. Und er sagt, dass der Ort an sich keine Rolle mehr spielt, sondern die Art und Weise, wie wir Gott anbeten, wie wir vor ihn treten. In Jesus ist also diese Kabot, diese Herrlichkeit Gottes, die Bedeutung, die Ehre Gottes vereint. Ihn sollen wir im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das heißt, wir brauchen keinen festen Platz, keinen besonders geheiligten Raum, um mit ihm ihn vollkommen sicher anzutreffen. So wie es im Tempel klar war, hey, wenn du in den Tempel gehst, da wohnt Gott 100% sicher. Und wenn du da hingehst, dann triffst du Gott 100%ig sicher. So können wir sagen, wenn du vor Jesus kommst, wenn du ihm im Geist und in der Wahrheit anbetest, dann bist du 100% sicher, dass du mit Gott in Kontakt bist. Noch sicherer wie alles andere auf der Welt. Und dabei können wir es dann halten wie Noah oder Abraham oder Mose. Wir können uns irgendwo sozusagen einen Anker legen oder einen Altar bauen. Der Ort spielt keine Rolle. So wie es jetzt das Christhaus ist, kann es auch der Lokschuppen sein. Was davor oder danach stattfindet, spielt keine Rolle. Wenn wir da hingehen und sagen, wir beten Gott an, dann ist es der richtige Ort. Für uns wird das jede Woche neu dort so sein, irgendwann, so wie jetzt hier. Und wir beten ihn an. Und wir bitten, dass wir seinen Geist und seine Wahrheit dazu erhalten. Und er wird da sein, so wie er auch jetzt hier ist. Und wir werden ihn auch dort erfahren. Für mich ist das ein fantastischer Gedanke und ein fantastisches Bild für viele Dinge, für viele Orte der Begegnung. Das muss ja nicht nur da sein, sondern überhaupt. Wenn ich vor Gott trete, wenn ich mich ihm öffne, wenn ich mich an Jesus wende, dann bin ich bei Gott und begegne ihm. Egal, ob ich das spüre oder ob ich das nicht spüre. Das darf ich ganz sicher wissen. Amen.